Wir haben ja schon gehört, die Allianz-Gebetswoche geht heute dem Ende entgegen. Und das Überthema dieser Woche lautete Mission. An jedem Tag dieser Woche wurde das Thema Mission von einer anderen Perspektive betrachtet. Und den Abschluss dieser Allianz-Gebetswoche bildet heute das Thema Gottes Mission geht weiter. Ich weiß nicht, ob ihr das, wenn ihr das hört, Gottes Mission geht weiter, dass ihr es so abnicken könnt oder was euch für Gedanken kommen. Also biblisch betrachtet ist das richtig. Bibel sagt, Gottes Mission geht weiter, bis er wiederkommt und es wirkt. Menschen kommen zum Glauben und so weiter. Aber wenn wir ehrlich sind und wir schauen mal in die Kirchen und die Gemeinden, dann hat man nicht den Eindruck, dass die Mitgliederzahlen weiter steigen, zumindest im deutschsprachigen Raum. Und deswegen ist es so die Frage, ist Mission im 21. Jahrhundert überhaupt noch zeitgemäß? Ist das, müssen wir das überhaupt machen? Ist das nicht ein aussterbendes Modell? Aber da hilft es, wenn wir uns einfach mal mit dem Psalm 126, den die Evangelische Allianz vorgegeben hat, für diesen Sonntag mal anschauen. Dieser Psalm ist ein Lied, wie viele Psalme auch. Es ist ein Lied, dass das jüdische Volk immer dann gebetet und gesungen hat, wenn sie nach Jerusalem hinaufgezogen hat. Jerusalem liegt höher, deswegen sagt man immer, man zieht hinauf nach Jerusalem. Und das Lied kann man in zwei Strophen unterteilen, nicht zwei Versen, in zwei Strophen unterteilen. Die erste Strophe geht von Vers 1 bis 3 und da bringt der Schreiber so das Dank des Volkes an Gott aus, wie mächtig er damals gewirkt hat. Und die zweite Strophe, die geht von Vers 4 bis 6 und da geht es darum, dass das Volk Gott wieder bittet, dass er wieder erneut eingreift, mächtig eingreifen soll. Wir wollen uns mal die erste Strophe dieses Liedes anschauen und da heißt es, ein Lied, ein Wallfahrtslied für Festbesucher, die nach Jerusalem hinaufziehen. Das ist erstmal so die Einleitung. Und jetzt geht das Lied los. Als der Herr uns aus der Gefangenschaft nach Jerusalem zurückbrachte, da kamen wir uns vor wie im Traum. Wir lachten aus vollem Hals und jubelten laut vor Freude. Auch die anderen Völker mussten zugeben, was der Herr für sie getan hat, ist groß und gewaltig. Ja, der Herr hat große Taten für uns vollbracht. Wir waren außer uns vor Freude. So, wenn wir das hören, dann kann man sich ja schon fragen, ja, von welcher Gefangenschaft und Befreiung spricht denn hier der Schreiber? Es geht um die Befreiung des Volkes Israel aus der babylonischen Gefangenschaft. Das war im Jahre 586 vor Christus. Und bis zu diesem Zeitpunkt, 70 Jahre davor, wurde damals das Volk in die babylonische Gefangenschaft geführt, unter dem damaligen König Nebukadnezar. 1000 Kilometer wird Israel, die Bevölkerung, nach Babylon deportiert. Und der Grund für die Gefangenschaft war, dass das Volk Israel sich von Gott abgewandt hatte und gesagt, wir brauchen diesen Gott nicht. Und Gott hat dann diesen Nebukadnezar die Macht gegeben, Israel in die Gefangenschaft zu führen. 70 Jahre war Israel 1000 Kilometer fern von ihrer Heimat, in einem fremden Land, einer fremden Kultur. Und dazu kam noch, dass Nebukadnezar bei der Eroberung Jerusalems nicht nur Jerusalem zerstört hat, sondern er hat auch vollkommen den Tempel zerstört. Und das war für das jüdische Volk mehr, als sie eigentlich ertragen konnten. Das war das eigentliche Drama an dieser Eroberung und der Deportation. Denn wenn man den Tempel nicht mehr hatte, wenn es den Tempel nicht mehr gab, dann gab es auch keinen Gott, der im Tempel ist. Und dann bedeutet es, die Gegenwart Gottes war nicht mehr da. Der Tempel zeigte dem Volk Israel, Gott hat euch verlassen. Und das war dramatisch. 70 Jahre. Doch dann passiert das Unvorstellbare. 70 Jahre später befreite Gott Israel aus der Macht der Babylonier. Und obwohl Babylon zur damaligen Zeit eine Weltmacht war und es so aussah, als würden die niemals besiegt werden, wirkte Gott. Er benutzte den medopersischen König Kyros, Und er ließ den zum Weltherrscher aufsteigen und besiegte dann Babylon. Aber das war nicht alles, was Gott durch Kyros bewirkte, die Befreiung. Aber Kyros ordnete an, dass das Volk wieder zurück nach Israel ziehen sollte. Das war schon viel. Und dann kam dazu, und er gab den Befehl und sagte, Israel, die Juden sollen wieder den Tempel aufbauen. Und das ist aus der heutigen Sicht ein absoluter Hammer, auch damals ein wirklich unbegreiflicher Vorgang. Stellt euch vor, die Führung, die iranische Führung, würde plötzlich beschließen, nicht mehr mit ihrem Geld die Hamas zu unterstützen, so wie sie es tun, sondern sie sagen, nein, wir unterstützen das nicht mehr, wir wollen jetzt Israel unterstützen. Und die sollen ihren Tempel wieder aufbauen. Da sagen wir, das geht gar nicht, passiert nicht. Aber genau so etwa dramatisch ist das passiert. Und dieser Moment der Befreiung war ein totales, unbegreifliches Ereignis. Es war ein absoluter Traum. Und wie es in dem Psalm heißt, haben die Juden aus vollem Hals gelacht. Und sie haben vor Freude geschrien. Und diese unlebendige Freude drückt aber nicht nur die Freude über die Befreiung aus, sondern es geht noch viel tiefer, die Freude. Wir müssen uns bewusst machen, wie sich die ersten Juden, als sie zurückgekommen sind nach Jerusalem, erstmal gefühlt haben. Was haben die denn da erlebt? Die kommen da zurück und sie gehen durch die Stadttore von Jerusalem, wandern dann weiter hoch zu dem heiligen Berg, wo damals der Zion, wo damals der Tempel gestanden hatte. Und was sehen sie? Nichts. Alles platt. Wie nach einem Bombenangriff ist Jerusalem und der Tempel platt. Und da gab es keinen Grund zur Freude. Aber im Text heißt es, dass sie sich trotzdem unbändig freuen. Was war denn der Grund dafür, dass sie sich freuten? Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass diese Rückführung für sie, für das Volk Israel, ein Zeichen war, wie Gott handelt. Sie wussten auf einmal, dieser Gott ist ein mächtiger und großer Gott. Und kein Herrscher dieser Welt kann letztendlich gegen seine Pläne, was Gott plant, etwas auswirken. Er herrscht und er zieht seinen Plan, den er sich vorgenommen hat, einfach durch. Keiner, selbst der mächtigste Herrscher, selbst ein babylonisches Weltreich, kann sich nicht gegen Gott stellen. Es muss ihm dienen. Und diese wichtige Erkenntnis verknüpft sich dann noch mit einer weiteren Tatsache, nämlich, dass dieser mächtige Gott nicht nur ein Gott ist, sondern es ist ihr Gott. Gott bekennt sich klar jetzt wieder zu seinem Volk. Auch wenn das Volk untreu gewesen ist, so bleibt Gott ihnen treu. Gott hat mit dieser Rückführung bewiesen, dass er ein treuer und ein gnädiger Gott ist. Er verzeiht ihnen den Mist, den sie gebaut hat. Er vergisst es und sagt, nein, ihr seid wieder mein Volk, ich stehe zu euch. Nun, obwohl der Tempel noch in Trümmern lag, so wussten sie in diesem Moment, wir werden wieder einen Tempel bekommen. Wir werden ihn bekommen. Und Gott ist wieder unter uns, sonst hätte Gott uns ja nicht zurückgeführt. Was macht das für einen Sinn? Die Botschaft lautet also für sie, ich bin euer Gott und ich stehe zu euch. Diese gnädige Rückführung Israels ist auch eine, wie ich finde, zweifache Botschaft an uns ganz persönlich. Einmal, dass Gott auch uns durch Jesus Christus treu bleibt, auch wenn wir immer wieder untreu werden. Er hat sich durch das Blut von Jesus an uns für immer gebunden. Wenn Gott dem abtrünnigen und gottlosen Volk treu geblieben ist und gnädig geblieben ist, wie viel mehr wird er uns, weil wir mit Jesus Christus leben, treu und gnädig sein? Immer wenn wir uns das Kreuz anschauen, dann spricht Gott zu uns und er sagt, ich bin und bleibe dein Gott, komme was wolle, ich bin dein Gott und ich bin dir treu. Das ist so das Erste, was uns diese Geschichte der Rückführung sagen kann. Und das Zweite, was diese Rückführung bedeutet, ist auch ein Bild dafür, was bei uns mal passiert ist. Wir haben auch mal ohne Jesus gelebt. Und wir hatten keine Beziehung zu Gott. Und das ist so das Bild, was damals Israel hatte. Das Volk Israel, 1000 Kilometer war Gott entfernt, meilenweit entfernt, kein Tempel, kein Gott in Sicht. Und genauso war es bei uns. Wir waren auch unüberwindbar von Gott entfernt. Aber Christus kam in unser Leben und hat diese Distanz zwischen Gott und uns aufgehoben. Und er hat uns frei, hat uns geistliches und ewiges Leben geschenkt. Das ist jetzt ein Zustand, in dem wir leben. Und vielleicht ist es für uns manchmal so selbstverständlich geworden, dass wir mit Jesus leben dürfen. Ja klar, ist so, das ist Nebensache. Nein, es ist und bleibt ein unverdientes Wunder, dass wir gläubig wurden. Es ist genauso ein Wunder, wie das Volk Israel damals befreit wurde. Undenkbar, aber es ist geschehen. Und genau dieses Bild der Rückführung passt auch zu dieser Allianz-Gebetswoche. In dieser Woche wurde dafür gebetet, dass Menschen, denen wir nahestehen, oder Menschen in dieser Welt oder wo auch immer, zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommt. Gott kann Wunder tun. Und er kann Menschen, für die wir schon seit Jahrzehnten beten, für die wir schon längst aufgegeben haben, wo wir sagen, es bringt doch nichts, die kann er immer noch zum Glauben bringen. Er kann auch Einfluss auf Menschen ausüben, die jetzt politische und wirtschaftliche Macht haben. Wo wir denken, die sind ja so autonom, die handeln, wie sie wollen. Kyros wurde zum Spielball Gottes. Gott hat Kyros gebraucht, damit er sowas Verrücktes wie den Tempelaufbau befehlen konnte. Und genauso kann Gott handeln. Und es ist so wichtig, dass wir uns nicht an dem messen oder an dem festhalten, wie viel wir glauben. Dass wir meinen, ja, ich glaube das ja nicht, ich sehe das nicht, ich glaube das nicht. Das ist überhaupt nicht entscheidend, was wir glauben. Entscheidend ist, was für einen Gott wir haben. Und wir müssen aufblicken zu Christus, der alles kann, der wirklich das Unmögliche möglich machen kann. In unserem, aber auch in dem Leben dieser Welt. Das Faszinierende an dieser Rückführung ist noch, dass nicht nur innerhalb von Israel das Ganze, die Rückführung, als ein Wunder wahrgenommen wurde, sondern das wurde ein Ereignis, das eine große missionarische Wirkung nach außen hatte. Da heißt es, auch die anderen Völker mussten zugeben, was der Herr für sie getan hat, ist groß und gewaltig. Solche großen und spektakulären Wunder wie damals, die haben eine geistliche Wirkung auf Menschen, die mit Jesus überhaupt nichts zu tun haben. Das ist gut und wichtig. Aber wenn wir in unser Leben schauen, da wird es meistens so sein, da können wir sagen, naja, wenn ich in mein Leben schaue, mein Alltag, kann ich Menschen nicht mit besonders großen Wunder irgendwie beeindrucken. Dann kann ich es ja sein lassen. Aber darum geht es nicht. Wir können auch kleine Wunder bewirken mit unserem Leben, mit unserem bescheidenen, beschränkten und vielleicht einfachen Leben. Wenn wir freundlich zu Menschen sind, obwohl sie es wirklich nicht verdient haben, wenn wir uns benachteiligen lassen, obwohl wir im Recht sind, oder wenn wir anderen helfen oder sie unterstützen, auch wenn wir uns nicht unbedingt verantwortlich für sie fühlen, dann kann Gott etwas daraus machen. Menschen kommen zum Nachdenken, weil sie sagen, wie der sich verhält oder die sich verhält, das ist ja nicht normal. Und trotzdem macht sie oder macht er das. Menschen nehmen das wahr, wie wir leben, was wir sagen, was wir tun und werden dann vielleicht zum Nachdenken kommen. Und Gott gebraucht uns noch auf eine andere Art und Weise. Wir haben ja oft so das Problem, was wir denken. Also Billy Graham, ganz großer Evangelist, kennt viele, schon lange tot. Aber das war so, ach, oder es gibt Leute, die sind so Straßenevangelisten und so. Und dann guckt man auf sich selbst und sagt, na, ich bin's nicht. Also ich habe Hemmungen, überhaupt da zu sprechen oder mit jemandem über den Glauben. Das mache ich nicht gern, ich fühle mich nicht wohl. Und Gott gebraucht uns trotzdem mit unserer ganz persönlichen Art. Egal, ob sie extrovertiert oder introvertiert sind. Ich kenne eine Person, die schon etwas älter ist. Und diese Person hat sehr viel wirklich Schweres in ihrem Leben von Kindheit bis zu dem jetzigen Alter durchmachen müssen. Und die Person kämpft immer noch mit gesundheitlichen Problemen, die sie bis zu ihrem Tod sehr wahrscheinlich haben wird. Und sie ist kein Mensch, der irgendwie so auf eine Straßenevangelisation mitmachen würde. Nee, das liegt ihr gar nicht. Sie ist ein sehr stiller, zurückhaltender Mensch. Und man würde sagen, so rein menschlich gesehen, naja, den kann ja Gott ja fast nicht gebrauchen. Aber das Faszinierende ist, dass Gott diese Person gebraucht. Auf eine Art und Weise, wie ich staune nur. Ich könnte darüber ein Buch schreiben. Diese Person macht nichts. Sie würde auch nicht sagen, sie evangelisiert, sondern einfach mit ihrer Art, wie sie mit Menschen redet, wie sie umgeht, in ihrer ganz persönlichen Art. Da kommen Leute in ihrem Umfeld zum Glauben. Es kommen Leute in ihre Gemeinde. Und wenn man sie fragen würde, was ist denn ein Geheimnis, was macht es denn, würde sie sagen, ich weiß es nicht, an mir liegt es nicht. Das macht Gott alleine. Und das ist mir so wichtig, dass wir uns mal ablösen von jeglicher Form von Evangelisation oder Mission. Gott gebraucht dich und mich unabhängig davon, wie stark oder wie schwach, wie gebildet oder ungebildet, wie redegewandt oder still wir sind. Wenn wir uns von Gott gebrauchen lassen, wenn wir sagen, Jesus, du gebrauchest du mich, dann wirkt er durch uns. Und Gott wirkt dann durch große Wunder oder durch ganz kleine Wunder, so in unserem persönlichen Umfeld. Das war so die erste Strophe. Das Große, was Gott getan hat, die Dankbarkeit für das Geniale, was er gemacht hat. Und jetzt geht der Schreiber weiter und er kommt zur nächsten Strophe. Und in dieser Strophe bittet er Gott wieder, dass er doch auch wieder wirken soll. Herr, wende auch jetzt unser düsteres Geschick zum Guten, so wie du ausgetrocknete Bäche wieder mit Wasser füllst. Um was geht es jetzt dem Psalmschreiber? Was will er denn jetzt? Was ist denn sein Anliegen? Warum bittet er Gott? Wir müssen wissen, der Psalm wurde sehr wahrscheinlich dann geschrieben, als noch nicht alle Juden nach Israel zurückgeführt wurden. Das ist in verschiedenen, in mehreren Etappen passiert. Aber in einer Zeit, wo sie noch nicht alle zurückgeführt wurden. Und dadurch fehlten Arbeiter, die beim Aufbau des Tempels mithelfen. Und das bedeutet, der Tempel war damals dann ins Stocken geraten. Es ging nicht voran. Und das war für die damaligen Juden ein Drama. Sie litten zutiefst unter dem Zustand. Sie wussten, wenn Gott nicht jetzt ein Wunder tut, wirken würde, dass dann es mit dem Tempel nichts mehr werden würde und dann wäre Gott nicht da. Und deswegen bitten sie Gott und der Schreiber erinnert Gott daran, wie er doch in der Wüste, es ist die Wüste Negev, die südlich von Juda liegt, wie er doch da immer wieder ein Wunder tut. In dieser Wüste Negev ist es so, dass in der Regenzeit sehr viel Wasser fließt und da ist alles befruchtet und es wächst. Aber in der Trockenzeit, da fließt sehr wenig oder fast gar kein Wasser. Und in ganz seltenen Fällen kann es aber trotzdem plötzlich zu einem Regenfall kommen und die Bachläufe laufen über und die ganze Wüste fängt an zu blühen. Dass sowas passiert, ist für die Juden ganz klar, das ist ein Wunder Gottes. Menschlich nicht erklärbar, auf einmal passiert das und die Wüste blüht wieder. Es regnet auch irgendwie und das haben wir nicht erwartet. Und genau solch ein Wunder soll Gott tun, jetzt in Israel. So ein unbegreifliches Wunder und er bittet, mach jetzt das doch so, wie du es damals gemacht hast. Mach wie dieses Wunder, wie du es immer wieder tust in dieser Wüste Negev. Und er erinnert Gott daran, so wie du das in der Wüste Negev, mach es doch auch jetzt bei uns. Aber da kommt die Frage, oder mir kam die Frage, warum muss der Schreiber denn Gott erinnern, dass er ein Wunder tun kann? Warum muss er daran erinnern, wo Gott denn überall gewirkt hat? Warum ist das so wichtig? Er könnte doch sagen, Gott, jetzt wirke doch. Aber warum muss er Gott erinnern? Und wenn ihr mal in der Bibel liest, dann wird euch auffallen, wie viele Beter Gott erstmal daran erinnern, was er alles schon gemacht hat. Du hast da gewirkt, Gott da und da. Und man kann ja fragen, warum muss man Gott erinnern? Warum erinnern die Beter, warum erinnert hier der Schreiber Gott daran, was er denn für große Taten getan hat? Ist Gott vergesslich? Oder warum muss er denn das Volk, warum muss er Gott denn erinnern? Ist doch Gott, der weiß doch alles. Und ich habe irgendwann mal bei einer Fortbildung genau diese Frage dem Theologen Dr. Heinz-Peter Hempelmann gestellt. Der war mal an der Hochschule von Liebenzeller Mission und hat er unterrichtet. Und er gab mir sinngemäß die Antwort, dass es dabei nicht darum geht, dass wir Gott erinnern müssen. Gott ist nicht vergesslich oder senil. Wir müssen ihn nicht erinnern, damit er weiß, was er alles getan hat. Sondern wir erinnern Gott deswegen an dem, was er getan hat, damit wir für uns, dass wir uns bewusst machen, wie Gott schon überall und wie kräftig er schon gewirkt hat in unserem Leben. Nicht Gott braucht die Erinnerung. Wir brauchen die Erinnerung. Und indem wir das Gott vorsagen, erinnern wir uns selbst, Mann, da hat Gott ja schon gewirkt. Bei der Erinnerung geht es auch nicht darum, dass wir irgendwie so einen nostalgischen Rückblick halten und sagen, so nach dem Motto, damals war Gott noch mächtig am Wirken, was er toll alles gemacht hat. Und dann bleibt man nur in der Vergangenheit stecken und kommt dann irgendwie gar nicht voran. Heute tut er nicht mehr so, aber damals hat er groß und so weiter. Und diese Erinnerung, wenn wir uns erinnern an die Vergangenheit, geht es immer darum, dass wir Mut bekommen für die Zukunft. Wenn Gott damals so kräftig gewirkt hat, dann wird er auch heute, wenn wir in einer Krise sind, wirken. Es soll uns bewusst machen, dass Gott der Herr unserer Situation und in unserem Leben ist, damals wie jetzt. Er erinnert also Gott daran, was er gemacht hat, und er bittet, handel genauso wieder. Und nachdem er so dieses innige Bitten gebracht hat, fügt er der Schreiber noch eine wichtige Erkenntnis am Schluss an. Er sagt, wer die Saat mit Tränen aussät, wird voller Freude die Ernte einbringen. Weinend geht er hinaus und streut die Samen aufs Feld. Doch wenn er zurückkommt, jubelt er über die reiche Ernte. Der Schreiber bringt hier ein Beispiel aus der Landwirtschaft. Und anders wie heute wahrscheinlich, ich bin kein Bauer, müssen wir den Stefan fragen, der weiß das eher, aber damals, wenn so ein Boden lang unbeachtet brachgelegen hat, ein Land, und man hat es neu beflügen wollen, dann war das fast ein Ding der Unmöglichkeit. Manch ein Bauer hat bei der Bearbeitung seines Bodens nicht nur viel Schweiß vergossen, sondern auch so einige Tränen. Aber wenn man dann nach unmenschlicher Arbeit, nach einiger Zeit wieder die Frucht hat gesehen hat, dass da trotzdem was aufgewachsen ist, dann war das wirklich ein Jubel. Aber es hat immer gedauert, bis diese Frucht aufgegangen ist. Das ist nicht sofort passiert. Ich habe mal gehört, wenn man richtig sät, dann sieht man nachher, wenn man die Saat ausgestreut hat, darf man die Saat nicht mehr sehen. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Bild. Es ist doch bei uns genauso mit dem, was wir in Gottes Reich tun. Wir bringen uns ein, vergießen Schweiß und Tränen und fragen uns manchmal, bringt das denn überhaupt was? Wir Menschen sehen nicht das, was daraus mal vielleicht wird. Aber Gott sieht es. Und er weiß es. Und er weiß, wie und wann das, was wir gesät haben, irgendwann mal Frucht bringen wird. Es kann viele Jahre, es kann Jahrzehnte dauern, vielleicht auch nach unserem Tod, dass etwas passiert. Dass Menschen zum Beispiel durch unser Gebet zum Glauben kommen. Wir beten Jahre und denken, es passiert doch nichts. Und trotzdem dürfen wir wissen, Gottes Saat wird irgendwann mal aufgehen. Das, was wir gebetet haben, wird aufgehen. Und ich bin das beste Beispiel dafür. Meine Mutter ist damals, meine Mutter ist gläubig geworden. Und dann hat sie danach täglich für mich gebetet. Täglich. Und es sah überhaupt nicht aus, dass ich mal gläubig wurde. Also ich habe wirklich nicht toll gelebt. Und es hat mich auch nicht so sonderlich interessiert. Aber 15 Jahre, über 15 Jahre täglichen Gebetes, ist dann das Wunder passiert, dass ich mich bekehrt habe. Und ich weiß, dass meine Mutter so einige Tränen mal vergossen hat für mich, weil sie dachte, wird das überhaupt noch was? Und sie betet heute noch für meinen Vater, der bald jetzt 90 wird. Und immer wieder sagte, ich weiß gar nicht, ob es noch bringt. Wird er noch mal gläubig oder nicht? Aber jedes Gebet, das wir für unseren Partner, für unsere Eltern, für Geschwister, Kinder, Freunde, Nachbarn, Kollegen oder irgendwelche Menschen in dieser Welt beten, kommt niemals leer zurück. Gott wird die Saat irgendwann aufgehen lassen. Und das bringt mich wieder zurück zum Schluss, wieder zurück zum Einstieg in die Predigt. Da habe ich ja davon gesprochen, dass wir den Eindruck haben, ja, im deutschsprachigen Raum passiert überhaupt nichts. Kirchen werden leerer, Gemeinden werden leerer und es passiert zu wenig. Aber das ist unser subjektiver Eindruck. Die Wahrheit ist eine andere. Die Wirklichkeit des Christentums in dieser Welt schaut ganz anders aus, als wir das manchmal so beurteilen. Der Theologe, Islamwissenschaftler, Vorsitzender der Lausanner Bewegung, auch der Gründer in der Marburger Gemeinde damals, der Dr. Roland Werner, der schreibt in diesem Allianz-Begleitsgebetsheft Folgendes. Umso mutmachender ist ein Blick auf die weltweite Situation der Kirche. Noch nie gab es so viele Jesus-Nachfolger wie gegenwärtig. Die Zahl der Gemeinden auf dem afrikanischen Kontinent wächst und wächst. Ähnlich ist es vielerorts in Asien und Lateinamerika. Der globale Süden ist längst zum neuen Zentrum der Weltchristenheit geworden. Und auch bei uns in Europa gibt es neben allem Abbruch zugleich neue Aufbrüche. So entstehen überall Migrantengemeinden, die wir oft gar nicht wahrnehmen. Manche Kirchengebäude in unseren Großstädten, wo sich sonntagsmorgen nur eine kleine treue Schar versammelt, platzt am Nachmittag aus allen Nähten, wenn sich dort die ghanische oder nigerianische Gemeinde versammelt. In Frankreich wird laut Untersuchung alle 10 Tage eine neue Gemeinde gegründet. Und das vielleicht größte Wunder, das sich vor unseren Augen vollzieht, ist das Wachstum einer lebendigen Untergrundkirche in islamischen Ländern. Das gab es in den 1400 Jahren seit der Entstehung des Islam noch nie. Und ich finde das faszinierend. Es fasziniert mich, wie Gott am Wirken ist und wie er wirkt, wo wir den Eindruck, es wird nichts. Und nochmal ein Hinweis zur islamischen Welt. Im Iran kommen mehr Menschen, das ist die Aufbruch, wo viele Menschen zum Glauben kommen. Nur wird man da keine Zahlen sehen, weil ja jeder Muslime, der sich dort outet, gleich tot ist. Und deswegen ist es etwas, es passiert viel mehr im geistlichen Untergrund, was wir nicht sehen. Gott ist am Wirken und das fasziniert mich, wie Gott am Wirken ist. Und seine Mission geht wirklich weiter. Und was mich noch fasziniert, er baut dich und mich in diese Mission voll mit ein. Amen.